Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Barbara.
Und ich bin Patricia.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo, liebe Barbara.
Hallo, Patricia.
Jetzt geht's bald ab in die Ferien.
Ja.
Sommerferien stehen vor der Tür.
Mir hat letztens eine Mama geschrieben, dass sie so viel zu organisieren und zu tun hat im Juni, dass sie davon ausgeht, dass die Schulen glauben, dass die Eltern schon frei haben im Juni und einfach nur Zeit dafür haben, irgendwelche Ausflüge und Feste zu organisieren. Wie ist das bei euch?
Also bisher habe ich es so noch nicht gemerkt, aber ich denke mal, in der letzten Woche wird dann der Eindruck entstehen, ich habe schon eine Woche frei, weil dann gibt es da abzuholen, außer natürlich von irgendeinem Schwimmbad und der letzte Schultag ist ganz kurz, wobei das wissen wir von Anfang an, da konnte ich mich darauf einstellen, dass wir gemeinsam dann diese letzte Stunde irgendwie genießen und feiern dürfen.
Ja, ja, bei uns zu Hause ist schon große Vorfreude. Meine ältere Tochter, die kommt ja dann im Herbst in die Schule. Da merkt man schon, sie ist schon so ein bisschen kindergartenmüde, es freut sie nicht mehr, es ist irgendwie langweilig für sie. Sie steht schon immer bei uns bei der Schule, das ist ja alles fußläufig, in der Nähe von dem Spielplatz, wo wir oft sind, und schaut in den Garten und sagt, ja, da kann ich dann da überall spielen und ich freue mich schon so auf diesen Schulgarten. Und ich habe es letztens mit ihr auch verglichen, so, ich weiß nicht, ob du das auch hattest in der Schwangerschaft, so diese letzten Wochen, wo man sich schon so denkt, ja, es war schön, aber jetzt könnte es dann schon langsam gehen. Und dass wir das manchmal haben bei so Umbrüchen, und das ist auch gut so, ne? Das macht uns auch den Abschied ein bisschen einfacher und die Trennung ein bisschen einfacher, wenn das Alte dann, wenn man so spüren, okay, das Alte darf jetzt gehen und wir sind jetzt wirklich so bereit fürs Neue.
Ja, und ich denke so generell, alle Kinder sind gerade einfach schon müde von dem Jahr. Und das ist etwas, was ganz viele, vor allem die Feinfühligen, die nicht so Turbobienchen sind in ihrem Alltag, die brauchen das dann auch, dass sie wirklich auch in die Ferien gehen können, dass sie ein bisschen frei haben. Und so, auch wenn da Action ist oder Urlaub ist, es ist was anderes wie der normale Alltag. Und von diesem Alltag sind sie einfach gerade müde. Also ich weiß auch, wir könnten jetzt keine Ferienaktivität oder keine Ferienwoche irgendwo am Anfang des Sommers einplanen. Ich habe immer so ein bisschen mein Thema mit diesen 9 Wochen. Aber diesmal freue ich mich auch und gemerkt habe ich es heute. Ich hatte heute einen ganz interessanten Traum. Ich bin auf die Malediven geflogen, alleine. Mein Kind hat mich am Flugzeug bei dieser Brücke, wo du hinaufgehst mit den Stiegen, hat mich mein Kind verabschiedet, war dann ganz einsichtig, dass die Mama da jetzt in dieses Flugzeug einsteigen muss und ist alleine über das Rollfeld davon geschritten. In dem Moment habe ich mir dann gedacht, naja, vielleicht sollte ich ihren Vater anrufen, dass er sie abholt, weil alleine da jetzt am Rollfeld ist, glaube ich, nicht so gut. Ich bin dann trotzdem in dieses Flugzeug eingestiegen, weil schließlich waren es die Malediven. Und dann war ich dort angekommen und habe nur geweint, weil mein Kind nicht bei mir war. Also bin ich wieder zurückgeflogen in meinem
Wahnsinn,
Traum.
Wahnsinn, wie symbolisch, gedacht, oder?
Es war unglaublich symbolisch. Also ich brauche, glaube ich, irgendwo alleine ein bisschen Urlaub. Aber ich brauche auch den Urlaub mit ihr. Also ich war dann ganz glücklich über mich selber, dass ich mir gedacht habe, nein, doch keine ganz arge Mutter, die ihr Kind allein über das Rollfeld schreiten lässt, während sie auf die Malediven fliegt.
Zum Glück habe ich dann auf die Malediven angefangen zu weinen, weil sie doch nicht da war.
Das ist meine Ehre wiederhergestellt. Sonst wäre es jetzt erschreckend. Ja. Dann bräuchte ich jetzt einen Termin mit dir.
Ja, ja, diese 9 Wochen, die sind lang für die Eltern, gerne auch teilweise auch schwer zu organisieren und so, aber bei den Kindern merke ich immer, dass sie das wirklich brauchen, auch diese lange Pause und dann auch diese Langeweile sich irgendwann einstellt. Also ja, I know, ich weiß, wir haben das dann ja nächstes Jahr, ich bin schon gespannt.
Wie das ist, damit kann man dann eine 9 Wochen Ferien-Podcast-Folge machen vor den Ferien. Ja. Aber heute haben wir uns was anderes noch vorgenommen.
Genau.
Und zwar wollen wir heute gerne über Wut sprechen, Wut und Aggressionen. Wut ist ja ein Gefühl mit einem ganz schlechten Ruf, nämlich bei den Erwachsenen vor allem auch. Etwas, was wir nicht wollen, beziehungsweise vor allem in der Auslebung nicht wollen. Da gibt es viele Tabus und viele Herausforderungen mit diesem Gefühl und vor allem auch mit der Art und Weise, wie Kinder dieses Gefühl dann leben oder wie es aus ihnen herausbricht, oftmals eben wie ein Vulkan. Und da wollen wir heute gemeinsam hinschauen. Und mir ist auch wichtig, eine Lanze quasi zu brechen für diese Wut, weil es ist ein ganz wichtiges Gefühl und eigentlich brauchen wir mehr davon und eigentlich brauchen wir mehr Erlaubnis dafür, auch unsere Kinder brauchen Erlaubnis dafür, damit es dann in gute Bahnen gehen kann, weil das Ergebnis ist das, was wir, wenn ich das jetzt so sagen darf, oder ich erlaube es mir jetzt selbst, wenn wir da hinausschauen in die Gesellschaft, dann sehen wir ganz, ganz viele Erwachsene, die sehr viele Tabus und sehr viele Verbote in Bezug auf ihre Wut erlebt haben. Und das Ergebnis ist dann viel unterdrückte Wut, viel passive Aggression, viel herausbrechende Erwachsene, die das dann vielleicht noch irgendwo handeln können, wo andere Menschen dabei sind, aber ganz bestimmt nicht mehr in den eigenen vier Wänden. Und insofern sehen wir bei uns Erwachsenen heute oftmals das Ergebnis davon, wenn wir ja nicht anfangen, dieses Gefühl liebevoll zu umarmen.
Und ich denke, da steckt auch ganz oft, sagt man, der Hund begraben. Das ist super, ich bringe ihm irgendwelche Sprichwörter an, wo ich dann nicht genau weiß, wie man sie ausspricht. Will heißen, wir Erwachsenen, die nicht gelernt haben, mit ihrer Wut richtig umzugehen, treffen jetzt auf diese kleinen Wesen, die noch einen sehr intensiven, unverfälschten Zugang zu ihrer Wut haben und die auch einfach direkt ausleben. Und plus gepaart mit dem derzeitigen Wissen aus Erziehungsratgebern und Co., dass die Wut gut ist, dass wir sie da sein lassen sollen, dass wir sie aushalten sollen. Aber wir haben das ja in Wahrheit nicht gelernt. Wir haben in uns keine Strukturen, um das auszuhalten, um das wirklich zu begleiten. Das heißt, in uns geht da oft ganz viel los, wenn unser Kind so wütend ist. Und dann schaffen wir das oft nicht, unter Anführungszeichen, das so zu machen, wie wir es uns vorgenommen haben. Dann werten wir uns ab und dann wird das alles zu einem riesengroßen Familienthema. Gerade so Wut, Aggression auch, das ist auch etwas, was wir ganz oft auch in der Praxis haben. Und ich finde, das dürfen wir heute auch immer mitdenken und gnädig und liebevoll zu uns selber sein, weil die meisten von uns selber nicht lernen durften, nicht gelernt haben, mit ihrer Wut wirklich adäquat umzugehen, die zu regulieren, Wut als etwas wirklich Positives zu sehen, nämlich wirklich im Innersten. Ja, es ist ja was anderes, ob ich im Kopf sage, ja, Wut ist wichtig und vielleicht weiß ich auch, warum Wut wichtig ist, aber vom Gefühl her, was passiert dann jedes Mal, wenn ich wütend war? Denke ich mir dann nachher, ja, das war gut und das war richtig? Oder werte ich mich nachher ab, weil ich mir denke, boah, jetzt habe ich schon wieder irgendwie mein Kind angeschrien. Wobei es natürlich jetzt nicht heißen soll, dass es super ist, ein Kind anzuschreien. Es wäre dann gut, sozusagen diese Diskrepanz anzuerkennen, zu sagen, okay, ich muss andere Kanäle, andere Wege für meine Wut finden. Genauso wie wir das von den Kindern verlangen, oder? Wir sind doch ganz oft so, dass wir sagen, jetzt haben wir schon zu oft gesagt, hauen ist nicht in Ordnung, beißen ist nicht in Ordnung, sie machen es immer noch. Aber uns fällt es ja auch irrsinnig schwer, mit unserer Wut anders umzugehen, als zum Beispiel unsere Kinder anzuschreien.
Und da ist der Knackpunkt auch im Lernen für unsere Kinder. Sie lernen einfach nicht oder nur wenig an dem, was wir ihnen sagen, also im Sinn von hör auf zu schreien, so ein Standardspruch, der dann von Eltern oft kommt, der wirkt nicht, kann auch gar nicht wirken aus verschiedensten Gründen. Es geht darum, was können sie bei uns beobachten, wie gehen wir mit unserer Wut um, was tun wir damit und sie sind auch oft ein Spiegel zu unserer Wut. Diese elterliche Wut, ich finde, das dürfte uns auch nochmal eine eigene Podcast-Folge wert sein, weil natürlich, wenn es ums Begleiten der Wut unserer Kinder geht, dann ist das der auch für mich ausschlaggebendste und wichtigste Punkt, da auf seine eigene Wut hinzuschauen und auf die eigenen Möglichkeiten damit umzugehen. Aber es ist eben, ja, es ist ein Riesenbereich eigentlich, wo so vieles mitspielt und wo es in gewisser Weise auch darum geht, es zu ein Stück weit auch zu normalisieren oder auch sich selbst eine Erlaubnis zu geben, weil ja viel eigentlich unter Anführungszeichen erst heil werden darf. Weil wenn wir so ein eigenes Thema haben mit der Wut oder wir das als Kinder auch nicht gesund leben durften oder das sehr schambehaftet ist, dann braucht das zuerst auch ein drauf hinschauen, damit ich dann jetzt auch andere Wege finden kann und nicht impulsiv aus mir rausbrechen muss und eben dann so, wie du schilderst, ständig zum brüllenden Löwen, der brüllenden Löwin werde meinem Kind gegenüber. Also ja, so vielleicht als Teaser oder für uns im Hinterkopf, die elterliche Wut könnten wir auch nochmal mitnehmen, beziehungsweise denken wir heute auch immer schon mit. Für mich ganz wichtig ist heute auch, dass wir ein Gefühl dafür bekommen oder einen gesunden Blick für die Wut unserer Kinder bekommen, damit wir verstehen können und auch aufhören können, so eine Aversion dagegen zu empfinden. Die ja. Wut ist grundsätzlich nichts Schlechtes, sondern einen ganz wichtigen, ich sage immer, das ist die Grenzemotion. Das ist die Emotion, das Gefühl, das uns zeigt, hier ist eine Grenze oder hier passt gerade etwas nicht für mich. Es ist ein ganz starkes Kommunikationsinstrument eigentlich unserer Kinder, die in diesen Momenten noch nicht sagen können, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, was stört mich oder mit was bin ich gerade überfordert. Und dann kommt die Wut daher.
Ja, genau. Auch so als Selbstschutz hat auch eine große Selbstschutzfunktion, mobilisiert so die eigenen Kräfte. Die Wut kämpft sozusagen für uns, ist so wie die Löwin oder der Löwe in uns. Und wenn ich mit Kindern arbeite, nehme ich immer gern dieses Beispiel auch mit den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in uns. Und da ist die Wut eine Mitarbeiterin, die kommt und sagt, hey, da ist etwas ganz und gar nicht in Ordnung, das ist nicht okay, dass die andere Person so mit dir umgeht oder dass sie das so zu dir sagt oder dass sie dir das wegnimmt und da müssen wir jetzt was dagegen tun. Das heißt, die mobilisiert und die kämpft sehr stark für uns selbst und die hilft uns sozusagen dabei, uns auch zu behaupten, nicht alles mit uns machen zu lassen. Das ist so eine wichtige Emotion, die so ein wichtiger Wegweiser auch ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich dieser Emotion einfach ungefiltert nachgehen darf und halt mir das Spielzeug zurückreiße. Also da kommt dann eben genau diese Deregulation dann ins Spiel, die Kinder aber erst lernen. Da gehen wir dann eh auch noch ein bisschen auf die Entwicklungspsychologie ein, die später dann irgendwann kommt und wo wir ja schon gesagt haben, das haben wir ja teilweise gar nicht. Aber sozusagen, wenn in einer idealen Welt, um es mal zu idealisieren, würden wir durchatmen, andere Kanäle für diese Wut finden oder dieser Mitarbeiterin sagen, cool, dass du da bist, danke, dass du mir das sagst, das ist total wichtig und jetzt schaue ich, wie möchte ich jetzt in meiner Verantwortung damit umgehen. Wenn mich jetzt in der Erwachsenenwelt, wenn mich meine Chefin, mein Chef irgendwie ungerecht behandelt und es kommt die Wut, die sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, super, dass die Wut da ist, super, dass dieses Regulativ in mir da ist, dass da etwas auf mich schaut und mir dann zu überlegen, so und wie möchte ich jetzt damit umgehen, suche ich das Gespräch oder was habe ich für Möglichkeiten, wie gehe ich jetzt mit meinem Gefühl um, da sind wir dann genau bei der Regulation und das wollen wir unseren Kindern lernen, nicht hab keine Wut oder sei nicht wütend oder schrei nicht herum, sondern nimm die Wut her als ganz wichtiger Wegweiser, als ganz wichtige Stimme in dir, die sagt dir was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und jetzt schauen wir, wenn die Wut, jetzt lassen wir die Wut vielleicht erst einmal raus, Klammer auf, Klammer zu, und dann schauen wir, wie können wir jetzt damit umgehen oder wie können wir die Situation jetzt so regeln, dass die Wut auch wieder beruhigt ist.
Und da braucht es so, so, so viel Fähigkeiten.
Ja.
Nämlich von den Kindern, aber auch von uns Erwachsenen. Und das sind Fähigkeiten, die sie erst im Laufe der Zeit aufbauen und aufbauen können. Denn ich muss mich selbst verstehen in dem Moment. Nein, noch davor. Es geht in mir ein Impuls los. Der Stress treibt mich hier quasi auch an, weil ich massiven Stress habe im Sinn des Selbstschutzes. Und das sind ganz automatisierte Abläufe, auf die wir dann, das kennen wir von uns, gar keinen Zugriff haben im ersten Moment. Und hier quasi zu stoppen und nicht jetzt wie wild gewordene Löwinnen auf jemand anderen loszugehen und eben dieses Spielzeug wieder aus der Hand zu reißen, das braucht schon mal total viel. Da muss ich mich selbst verstehen, was war der Frust, wie ist die Situation gelaufen, ich brauche eine Metaebene schon in der Situation. Dann geht es noch darum, mich zu beruhigen, wieder zur Ruhe zu kommen, damit ich überhaupt einen Zugriff habe auf den Teil des Gehirns, mit dem ich logisch nachdenken kann. Und der da jetzt nicht in den Kampfmodus hineinfällt. Dieses logische Nachdenken muss ich dann auch noch in die Umsetzung bringen, also sprich eine Handlung planen, auch wenn ich nicht weiß, wie reagiert jetzt gerade mein Gegenüber und das könnte wieder Stress in mir auslösen oder Frustration und damit Wut und die Grenzschützerin quasi im Sinn dieses Teammitglieds, wie du es geschildert hast, oder Mitarbeiters, Mitarbeiterin, auf den Platz rufen. Also da brauchst schon ganz, ganz viel. Und Aggression, also auch wenn dann quasi Wut gekoppelt ist mit Aggressionen, die sich dann gegen das Außen richten, ist ein biologisch fundiertes Verhaltensmuster. Das ist nichts, wo sich das Kind überlegt, jetzt haue ich da mal hin oder jetzt reiße ich mal aus der Hand, sondern einfach impulsiv, intuitiv, automatisiert, unbewusst, kann man noch ein paar Wörter dazu fügen, bricht das dann aus ihnen heraus. Und dass wir grundsätzlich diese Aggression haben, ist ja gut, denn das schützt ja unser Überleben. Das schützt uns, schützt unseren Raum einfach auch. Und da auch zu lernen, wann ist das passend, also sprich, wann darf ich in diesen Selbsterhaltungstrieb hineinfallen, auch im Sinn der Selbstverteidigung, und in welchen Situationen ist es nicht notwendig, da gibt es andere Möglichkeiten. Das braucht eben auch eine ganze Kindheit lang, das zu lernen. Und jetzt ganz ehrlich, Hand aufs Herz, weil wir vorher auch von elterlicher Aggression gesprochen haben. Wir alle kennen das, wenn jetzt, oder viele von uns kennen das, je nach Persönlichkeitstypus auch des Kindes. Wenn du ein Kind zu Hause hast, eines von mehreren oder eines, dann, und das ist in der Wutauslebung durchaus auch aggressiv und geht mal los oder schubst oder versucht hinzukratzen oder so, das geht ganz automatisiert, dass du auch zupackst. Du schützt dich ganz automatisch, und das ist auch gut, dass unser Gehirn das automatisiert macht, aber wir haben im besten Fall schon gelernt, dass wir dann unser Kind nicht wegstoßen, sodass es auf den Popo knallt, sondern dass wir einfach vielleicht die Hände fangen und sagen, ich mag nicht, dass du mir wehtust. Mhm. Also ja. Das heißt, da merken wir aber auch, wir reagieren reflexartig, ja. Und das tun unsere Kinder auch. Und solange sie dazu noch nicht fähig sind oder peu à peu erst fähig werden, tun sie das eben auch, indem sie schubsen, hauen, beißen, kratzen, all diese Dinge. Und das möchte ich jetzt einfach auch mal normalisieren. Das heißt nicht, dass wir das gut finden müssen. Juhu, ich habe ein Kind, das im Kindergarten oder dann auch noch später mal hinhaut. Natürlich nicht. Und wir werden ihnen auch lernen, dass das kein adäquater Umgang ist mit Wut, sondern dass da was dahinter steckt, was ich auch dann verwenden kann, um es anders in den Alltag zu bringen, im Sinn von Wegweiser, Wegweiserin. Aber dass sie es tun, ist jetzt nichts, wofür wir uns grundsätzlich schämen müssten. Und das, denke ich, ist eins der größten Probleme. Wir Eltern schämen uns dafür, wenn unser Kind aggressiv ist. Wir schämen uns, wenn es uns gegenüber aggressiv ist. Das ist eins der größten Tabus, dass Eltern nicht drüber sprechen, dass ihre Kinder, gerade bei den Personen, die sie nicht zurückgeben können quasi, ihren Nummer 1 Bindungspersonen, durchwegs auch einmal Aggression körperlich ausleben können. Und eben das Zweite ist eben, dass sie durchaus auch mal aggressiv sind, Geschwistern gegenüber oder anderen Kindern gegenüber. Das ist den Erwachsenen dann immer so hoch unangenehm. Und diese Scham, wozu führt Scham? Zu eigener Aggression, zu eigener Wut. Und die kriegt dann unser Kind wieder zu spüren. Und damit lernt es aber auch keinen sinnvollen Umgang. Wenn auch, ich auch aus eigener Erfahrung weiß, mit der Scham zu handeln, ist eine ganz schöne Herausforderung, auch für uns Eltern.
Ja. Ich finde, das kann man nicht genug unterstreichen. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer, mit Wut regulativ, verantwortungsvoll, achtsam umzugehen. Und gerade auch, was du geschildert hast, was es dazu auch alles braucht im Gehirn, was ich alles können muss, damit ich das kann. Und wieder immer diese Demut auch, bitte, wie oft gelingt es uns, dass wir mit Wut so umgehen, wie wir gerne mit Wut umgehen wollen. Das kann kein 3-4-jähriges Kind leisten. Sie können es von ihrer Gehirnentwicklung noch nicht. Da sind einfach die Strukturen noch nicht da. Sie können die ganz Kleinen, wenn die 1, 2, 3 Jahre sind, die können sich ja noch nicht einmal richtig in die andere Person hineinversetzen. Ich merke es gerade bei meiner 2-Jährigen, also es fängt jetzt gerade so an, wenn sie haut, dass sie eben merkt, sie tut der anderen Person weh. Aber dass sie das jetzt so checkt, was das jetzt für ein Gefühl ist und was das jetzt macht, das kann sie noch gar nicht. Und wir überfordern die Kinder da auch gesellschaftlich. Natürlich ist es nicht lustig, wenn du ein Kind im Kindergarten hast, das die anderen haut oder beißt. Ich kann das total verstehen. Und gleichzeitig machen wir so einen Druck auf etwas, was nicht da ist. Es ist nicht vorhanden. Sie können es nicht. Sie können sich nicht regulieren. Es gibt Kinder, die können es von Haus aus besser oder die beißen von Haus aus nicht so viel oder die hauen von Haus aus nicht so viel. Die haben vielleicht nicht so starke Gefühle oder. Aber in Wahrheit ist das, wie du sagst, eine biologische Reaktion darauf, mich zu verteidigen oder für das einzustehen, was mir jetzt wichtig ist, oder dieser Impuls, der einfach raufkommt. Also sie können weder für das Gefühl was dafür, noch für die Art und Weise, wie sie es ausagieren. Und es bringt hier wirklich gar nichts, das möchte ich auch nochmal wirklich so deutlich sagen, es bringt gar nichts, die Kinder dafür zu beschämen, zu beschuldigen oder vielleicht sogar zu bestrafen oder zu schimpfen, weil sie es einfach nicht besser können und sie lernen es dadurch nicht. Das heißt, wenn wir sie darin begleiten wollen, regulationsstärker zu werden, mit ihren Gefühlen umzugehen, dann ist das ein Prozess, der dauert, der ist verknüpft mit ihrer Gehirnentwicklung, dass sie einfach die Dinge voranschreiten, dass sie gewisse Dinge besser können, neue Fähigkeiten erwerben, plus unsere Begleitung von außen, gehen wir dann vielleicht nochmal genauer auch drauf ein, damit sie das dann irgendwann, wenn sie alt genug sind, wenn ihr Gehirn das auch hergibt, damit sie das dann irgendwann so können, dass sie mit ihrer Wut, mit ihren Gefühlen so umgehen können, dass sie niemanden wehtun, dass sie sich selber nicht wehtun und dass sie trotzdem die Verantwortung nehmen, trotzdem das Gefühl hören und nicht das wegschicken.
Viele Eltern erzählen mir von Hauen oder Beißen oder Schubsen der Kinder,
ja,
und sind ganz überrascht, dass ihr Kind das tut, weil es, so meinen sie, noch nicht mit anderen Kindern in Kontakt gekommen ist, die das getan hätten, also kein Selbsterleben, und auch sie das zu Hause doch nicht tun würden. Mhm. Und wenn man das Kind so beobachtet, dann haben sie so die Sorge, dass der Eindruck entsteht, die Eltern sind gewalttätig, weil das Kind gerade eine Phase hat, wo es sich körperlich verteidigt und körperlich Wut und Aggression sowieso auslebt. Aber das sind wirklich, wirklich biologisch fundierte Verhaltensmuster. Die sind da, die sind in den Kindern veranlagt. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Das eine mehr, das andere weniger, quasi von der Verhaltensweise her. Das ist jetzt nichts, was darauf hindeuten muss, dass das Kind das alles selbst erlebt hat. Natürlich, wenn sie dann auch in Kindergruppen sind und sie werden mal geschubst oder es gibt da gewisse Verhaltensweisen, die in der Gruppe gerade aktuell sind, dann werden sie das natürlich auch eher vielleicht selbst probieren oder auch anwenden. Aber das gehört auch alles zum Lernen dazu, dass sie sich dann auch verteidigen oder dass sie auch selbst erleben dürfen, wie das ist. Ich glaube, ich habe schon mal bei einer anderen Folge erzählt, dass ich das so gefeiert habe, wie meine Tochter das erleben durfte, dass sie einmal geschubst wurde und auf den Popo gefallen ist, weil sie dann wusste, hey, so fühlt sich das an, das ist voll blöd. Und das können sie mental, sind sie nicht dazu in der Lage, sich zu überlegen, wie könnte das sein, wenn das jemand bei mir macht, aha, nein, nicht schön, also mache ich das auch nicht. Mhm. Sondern das braucht einfach, und da braucht es genau dieses, mit diesen Situationen irgendwie auch in Kontakt zu kommen. Sie brauchen sehr viel, so wie du sagst. Also das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich das erzähle, was gehört da eigentlich dazu, dieses Emotionen überhaupt ausdrücken zu können, verstehen zu können, regulieren zu können. Allein dieses auch so jetzt wie in diesem Beispiel, dass wir hier empathisch sein können, also dass Kinder verstehen, das hat jetzt meinem Gegenüber wehgetan, das ist nicht schön, wenn ich das mache, weil das schmerzt oder verletzt mein Gegenüber in einer Art und Weise. Dazu brauche ich einmal Empathie, ich muss mich hineinversetzen können in jemanden. Und um empathisch zu sein, brauche ich meine Spiegelneuronen. Die Spiegelneuronen, die mich mitfühlen lassen, die sind dafür zuständig, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel bei dir vorbeigeht und sich an der Parkbank anhaut, dass du machst. Mhm. Weil deine Spiegelneuronen automatisch mitfühlen und wissen, ah, das muss dieser Person jetzt wehgetan haben, das tut mir leid für die Person. Ja, aus Empathie heraus. Und das ist etwas, also natürlich weinen auch schon Babys oft mit, wenn andere weinen, wo wir sagen, dass die fühlen da quasi schon den Schmerz mit und spiegeln das dann. Aber so richtig anfangen, sich auszubilden, tun diese Spiegelneuronen etwa erst mit 3 oder 4 Jahren. Das heißt, einem eineinhalbjährigen Kind, ich kann es ihm natürlich erklären, aber wenn da jetzt ich überspitze jetzt, Erwachsene zusammenlaufen und ganz verzweifelt sind, weil mein 1,5- oder 2-jähriges Kind ist jetzt schon der volle Psycho, weil das haut alle und dann lacht so, das tut ihm überhaupt nicht leid oder das kann nicht verstehen, dass das jetzt etwas Unrechtes ist, dann ist das vollkommen normal, bitte, weil mit 3, 4 Jahren erst dieser Aufbau beginnt. Das ist mal das eine. Und dann müssen sie ja auch noch sich in jemand anderen hineinversetzen können, also sprich mental übersetzen können, was könnte da jetzt bei meinem Gegenüber gerade los sein? Und auch dieses Verstehen können, was da empathisch ich gerade fühle. Und da sind sie dann oft 5+, bis sie wirklich diese Fähigkeiten anfangen auszubilden. Und so richtig durchstarten tut diese Fähigkeit, sich selbst zu regulieren, überhaupt erst mit 6+ Jahren. Das heißt, die ganze Volksschulzeit hinweg darf das einfach auch dauern. Und einer meiner Lieblingsfakten zur Entwicklungspsychologie ist sowieso jener, der Teil des Gehirns, der kontrollieren kann, der bewusst Handlungen planen kann, Impulse kontrollieren kann, der ist in einem sehr, sehr hohen Alter erst ausgereift, nämlich mit 25. Und das darf uns überhaupt jetzt runter wieder auf den Boden der Tatsachen bringen, im Sinn von, sie haben tatsächlich einfach eine ganze Kindheit lang Zeit, um mit ihrer Wut umgehen zu können und zu lernen. Da gibt es ja auch so ein nettes Jesper Juhl-Zitat. Weißt du, welches ich meine? Und das kennst du bestimmt auch. Mhm. Der mal in einem Vortrag.
Ja. Wo er doch sagt, du suchst, oder?
Ich habe es jetzt gesucht, ja, damit ich das...
Wo ist es? Ich habe es angeteasert, wo ist das Zitat?
Ich dachte mir, vielleicht hast es du gerade, ich kann es auch wiedergeben, einfach vom Sinn her. Hast du es? Ja. Lies vor, ich finde es so super, das werden wir jetzt vorlesen.
Es tut mir leid, wenn ich den enttäuschen muss, der meint, sein Kind müsse all das leisten, bevor es 5 Jahre alt ist. Das Kind braucht dafür eine ganze Kindheit.
Ja, so sehr ist schön es. Hat er das gesagt.
Und so ist es, genau. Und was, genau, also Empathie, Perspektivenübernahme, dann, dass ich meine Handlungen bewusst steuern kann, rational, da haben wir wieder den präfrontalen Kortex, was du mal, der dann eben erst Mitte 20 ausgeprägt ist. Also auch so diesen einen spontanen Impuls stoppen. Bitte, wie schwer ist es noch für uns Erwachsene, einen spontanen Impuls zu stoppen? Ich habe diesen biologischen Impuls, dem Kind jetzt eine runterzuhauen und ich mache das nicht. Ich stoppe mich, ich denke um, ich bewerte die Situation um, ich suche nach sozusagen rationalen, empathischen Verhaltensmustern. Also allein, wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir da so vor uns hinplaudern, das kann einfach kein 3-jähriges Kind. Und deswegen braucht es eben uns in der Koregulation. Und ich würde sagen, schauen wir doch einfach mal gemeinsam hin, wie jetzt so eine Koregulation ausschauen kann, weil da, finde ich, gibt es auch erstens mal zig verschiedene tausende Meinungen und jeder Experte, jede Expertin, habe ich so das Gefühl, sagt, okay, das ist der Leitfaden, so begleitest du Wut, damit dein Kind lernt, sich zu regulieren. Was würdest du sagen, was ist so das Wichtigste oder was sind so die 3 wichtigsten Punkte oder Impulse, die man da geben kann bei der Koregulation?
Ich finde, das Wichtigste ist dieses Verständnis, dass ich diese Brille mir aufsetze, ja, der Normalisierung, auch wenn ich eine Meinung dazu habe, was jetzt in Ordnung ist oder nicht, weil wir da ja auch leitend sind oder anhand von unserer Meinung dem Kind die Welt erklären. Aber dennoch dürfen wir es mal verstehen, wir dürfen es normalisieren, ja, präsent sein, liebevoll sein und es mit aushalten auch. Wenn wir da in Stress kommen, wenn wir uns schuldig oder schuldig fühlen oder uns schämen, das an das Kind weitergeben, das Kind dann für seine Wut oder für die Aggression beschämen, dann mache ich schon so einen Knick in der Bindung. Mhm. Und insofern denke ich, ist das mal einer der wichtigsten Punkte, da wirklich gut präsent zu sein und mithalten,
ja,
zu können.
Ja, das finde ich auch wichtig. Das ist die Basis auch, gell? Entschuldige, wenn ich da kurz einhake, aber ich finde das auch extrem wichtig, weil das ist auch etwas, was das Kind lernt ja auch an uns, wie wir der Emotion begegnen. Und wenn wir jetzt wütend auf Wut reagieren, lernt es ja auch, okay, das war jetzt absolut nicht richtig und ist nicht gut. Und es bezieht das vielleicht noch nicht aufs Verhalten, sondern eben auf dieses Gefühl, wenn ich so oder so bin, wenn ich mich so und so fühle. Das heißt, hier wäre es, um es auch einfach als Beispiel zu bringen, das Kind nimmt dem anderen Kind einfach das Feuerwehrauto weg und schubst es noch weg und das andere Kind fällt auf den Popo und wir kommen dazu, dass wir einfach mal anerkennen und verstehen, du wolltest gerade so, so, so gerne dieses Auto haben. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir etwas so, so, so gerne haben wollen und zwar jetzt und nicht warten wollen und vielleicht noch gar nicht warten können, weil wir noch klein sind, dass das einfach ein großer Wunsch ist, dass der in uns eine Art Ohnmacht vielleicht auch erzeugt. Wir wollen dieses Auto haben, wir können es nicht haben. Diese Ohnmacht, die macht uns dann wütend und dann schubsen wir jemand das Auto weg. Das heißt, hier wäre das Verständnis für das Kind, je nach Alter, kann man das dann unterschiedlich besprechen. Bei den kleinen Kindern würde ich einfach noch sagen, oh, du wolltest jetzt so, so, so gerne dieses Feuerwehrauto haben. Und das auch wirklich nicht einatmen und schon aber sagen, sondern diesen Wunsch auch einfach, also diesem Verständnis auch wirklich Raum zu geben, die Empathie, die Einfühlung, in die Einfühlung gehen ist es eigentlich. Dieses, okay, was hast du jetzt gespürt, wie war das jetzt für dich? Du wolltest es unbedingt haben und das andere Kind hat einfach Nein gesagt. Das fühlt sich blöd an, wenn ich was haben will und das sagt einfach jemand Nein. Also, dass wir hier wirklich dieser Einfühlung auch Raum geben, das ist meiner Meinung nach auch extremst wichtig, wenn wir die Wut begleiten, weil dadurch lernt das Kind sich selber besser zu verstehen, okay, was hat da gerade meine Wut ausgelöst und ich wollte das Auto haben und darauf aufbauend kann man dann, wenn man möchte, muss man gar nicht unbedingt meiner Meinung nach, aber kann man eben auch Alternativen anbieten und sagen, scheiß, nächstes Mal kannst du fragen, darf ich das Feuerwehrauto haben oder du kannst mich rufen. Was ich oft mache, ist tatsächlich, jetzt greife ich aber ein bisschen vor, was ich oft mache, ist tatsächlich, ich mache spielerisch, ich spiele das dann nach mit Kuscheltieren, also bei meiner Jüngeren, weil ja ganz viel auch nicht übers Reden geht, sondern eher übers Spielen, also warten, spielen die Kuscheltiere ständig, die müssen ständig auf irgendwas warten, was gerade wer andere hat und finden das richtig blöd. Ja, aber da wollte ich anhaken, Einfühlung, extremst wichtig.
Genau. Und du hast es auch schon so schön gesagt, es geht um dieses Verbalisieren. Ich kann vor allem als jüngeres Kind noch gar nicht nachvollziehen, was das da jetzt für ein Gefühl sein könnte. Und auch die Älteren, also auch im Volksschulalter oder auch darüber hinausgehend mit 10 bis 14, auch in den Pubertätszeiten, was das da jetzt gerade für ein Gefühl ist und weshalb das gerade da ist, das habe ich nicht immer am Schirm. Ich kann mich selbst nicht verstehen. Und wir können als Eltern unterstützen, dass sie sich selbst verstehen können beziehungsweise selbst verstehen lernen, indem wir ihnen Übersetzungsmöglichkeiten anbieten. Und damit gehen wir ja auch schon total gut in Kontakt. Und dieses jemand anderer geht mit mir in Kontakt, ist zeitgleich auch beruhigend. Ja. Und das brauche ich. Wenn da gerade so ein hoher Stress da ist, brauche ich ein Kontaktangebot, ein Bindungsangebot, um mich zu beruhigen. Und die Person ist jetzt mit Verständnis da, sie verbalisiert, was sie gerade sieht oder hört. Sie hilft mir zu übersetzen und zu verstehen, was ist da gerade, auch wenn sie älter sind. Da ist sie sicherlich total geärgert, dass du da nicht mitspielen durftest. Oder ich kann verstehen, dass du dir diese oder jene Gedanken machst oder dass dich das wütend macht. Und dann können wir auch hier Perspektiven erweiternd bei den Älteren ja auch schon so ein bisschen eine Kurskorrektur hinzufügen, indem wir auch andere Perspektiven anbieten, die mein Kind jetzt im Tunnel noch gar nicht mitnehmen kann. Also wie könnte das noch gemeint sein? Oder ist es wirklich so unter Anführungszeichen tragisch und schlimm, wie meine Wut mir jetzt gerade zeigen würde? Also diese Sache, da sind wir auch ein bisschen anknüpfend an, da haben wir auch viel drüber gesprochen in der Resilienzfolge, gell? Dieses, was geben wir ihnen so mit auch. Genau, also das ist so mal diese Basics in der Koregulation und eben die Bewältigungsunterstützung für die Stresssituation, da zu sein, präsent zu sein, zu kuscheln, zu halten, zu reden, vor allem bei den Älteren, das ist das, was beruhigend auf die Kinder wirkt, wenn sie wütend sind und wenn sie aggressiv sind. Das heißt, ein dahingeschrienes oder auch ein lautes "Hör mit diesem oder jenen auf" oder "Das kann es doch bitte nicht sein" beruhigt sie nicht, sondern treibt den Stress noch in die Höhe, weil ich dann etwas abliefern soll oder ableisten soll und parallel das Gefühl habe, nicht in Ordnung zu sein. Und insofern eskaliert das dann oft diese Situation noch. Und das kennen viele von euch da draußen ganz bestimmt, dass wir dann so Situationen haben, die dann noch heftiger werden. Das heißt, was braucht es bei mir, damit ich mit Ruhe in die Situation reingehen kann und dann für mein Kind dieser Leuchtturm sein kann, an dem sie sich anhalten kann durch mein Beziehungs- und Bindungsangebot und dass es quasi mit mir, durch mich zur Ruhe kommen kann. Und ganz pragmatisch, banal hilft dann, kann dann auch schon helfen, wenn wir ganz bewusst mal ausatmen, uns damit regulieren und die Kinder beobachten uns nämlich ganz genau. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber ich atme, also ich habe genug Wut auch in mir. Ich bin eine Superlöwin, hilft nichts. Aber dieses Ausatmen habe ich in meinem Elternalltag installiert und das rettet mich sehr, sehr oft. Mein Kind hat das oft schon kritisiert und hasst das, aber sie macht es heute selbst. Und in genügend Situationen tut sie es nicht, aber es gibt echt, ich muss immer wieder schmunzeln und es ist auch dann eine Gratwanderung, dass sie dann nicht noch wütender wird, weil ich jetzt gerade lachen auch muss, weil sie dann so bewusst schon ausatmet und den Ärger quasi Raum gibt, der Wutärger gibt, indem sie es wirklich von sich wegpustet und damit automatisiert hat schon, dass sie mit diesem bewussten Ausatmen ihr Stresssystem runterreguliert. Und das ist grandios.
Also eigentlich das, was wir vom Kind wollen, das leisten wir in der Situation. Also dieses mich beruhigen, aktiv bei mir schauen, dass ich ruhig bleiben kann, dass ich zum Beispiel ausatme, Atemübungen mache, mich erde, dass ich präsent bleibe und dass ich diese Ruhe ausstrahle, dass ich das Gefühl annehme, was gerade da ist, dass ich die Einfühlung habe. Das ist dann das, was wir sozusagen im Kind stärken wollen und das leihen wir sozusagen dem Kind. Oh, jetzt fährt gerade bei dir Rettung vorbei.
Nein, die Polizei, die ist nämlich nebenan.
Ah, okay.
Oder vielleicht was wirklich, ja, keine Ahnung, ich kenne die Dinge nicht auseinander.
Ich tatsächlich auch nicht. Mhm. Und manchmal, das kenne zumindest ich, also ich fühle mich dann manchmal blöd, unter Anführungszeichen, also gerade bei meiner Jüngeren, wenn die so wütend ist, die will ja dann auch nicht umarmt werden. Ich glaube, ganz viele Kinder wollen nicht umarmt werden, wenn sie, da muss einmal die Wut raus, oder brauche ich Platz, da brauche ich Raum. Und dann will ich einfach schreien. Oder die Wut durch Schreien rauslassen ist eigentlich gut, regulativ tatsächlich, durch die Stimme die Wut rauszulassen. Ist etwas, was uns auch sehr nahe ist, also was wir auch sehr impulsiv einfach machen. Und dann ist es manchmal wirklich, wenn man von außen drauf schaut, sitze ich daneben und bin ruhig und atme und versuche mich selber zu beruhigen, selber nicht in Stress zu verfallen, in Panik zu verfallen, was auch immer. Also sozusagen meine eigenen Sachen zu beruhigen, mich ruhig zu bekommen, bis irgendwann der Punkt erreicht ist, wo ich sie erreiche. Weil dieses erste starke Gefühl schon einmal ein bisschen abgeklungen ist. Und dann kann ich sie in den Arm nehmen oder dann kann ich ihr was reichen oder dann kann ich sie was fragen oder also quasi was hat dich gerade geärgert oder was auch immer. Dann geht's. Aber also es gibt auch dieses Bild, wo ein Kind wütet und der begleitende Elternteil, der co-reguliert, wirklich einfach daneben sitzt und eigentlich von außen gesehen nichts macht. Aber eben innerlich sehr viel macht, nämlich dieses Ruhigbleiben, dieses Gefühl geben, es ist okay, schauen, dass sich das Kind nicht wehtut, schauen, dass das Kind mir nicht wehtut, dass es vielleicht jetzt nichts beschädigt in der Wohnung, aber that's it in ganz vielen Fällen. Und das ist auch etwas, was ganz oft, wo dann Eltern sagen, so, aber ich muss einfach daneben sitzen. Aber dieses einfach daneben sitzen, da steckt ja auch ganz viel dahinter, dass ich da daneben sitzen kann. Und ja, manchmal ist es einfach daneben sitzen.
Genau, das ist ganz viel. Wir sind hier gemeinsam, während das Gefühl bei dir durch kann. Und Wut muss durchgehen. Genauso wie viele andere Gefühle, wir sagen es immer wieder. Das Gefühl muss gefühlt werden. Und wir können eben den Rahmen schaffen, dass das auch durch kann. Und wir können oft, gerade bei Kindern oder in gewissen Phasen auch, wo sie dem Gefühl noch so ausgeliefert sind, da können wir auch nicht großartig abkürzen. Ja, es gibt Kinder, die lassen sich dann auch ablenken oder umleiten. Das darf auch mal sein. Aber oder in ein spielerisches Angebot hineinleiten, wenn sie frustriert sind, so dieses ich biege jetzt vom noch weiter frustriert sein oder mich noch weiter hineinsteigen und dann so richtig wütend werden oder aggressiv werden, biege ich ab, weil mir wird gerade etwas angeboten. Es ist auch ein Bindungsangebot. Also wir co-regulieren hier auch. Das ist vollkommen in Ordnung, aber manche, vor allem die großen Gefühlspakete, die müssen einfach durch und das kann dauern. Und es wird in der Regel kürzer, aber das kann bei einem dreijährigen Kind auch mal eine halbe Stunde dann dauern, vor allem wenn sie vielleicht noch müde sind, überfordert sind oder es eine ganz starke Situation ist. Und je älter sie werden, desto leichter wird es, bevor es wieder stärker wird und sie dann tagelang dahin schmollen. Ja. Auch das kann sein. Aber da möchte ich jetzt gleich noch was sagen, weil wir vorher gesagt haben, dieses Schreien ist auch gut. Wir sagen dann immer Schrei nicht, aber es ist eigentlich eine sinnvolle Form, wenn sie niemand anderem schädigt. Genauso ist es mit dem wütend davonstapfen oder bei den älteren Kindern im Ende, also Volksschulalter oder auch dann in der Pubertät, wenn sie Türen zuhauen. Das ist super. Türen zuhauen, dafür breche ich jetzt eine Lanze, ist super, ich sage so oft zu Eltern, ganz ehrlich, das ist doch grandios, bevor da jetzt ein ewiges Hin- und Herschreien kommt. Das Gefühl ist da, es muss raus, es darf da sein. Sie bewerten die Situation anhand dieses Gefühls eben, wie sie es tun, ob ich das jetzt richtig finde oder nicht. Aber sich Raum zu nehmen, indem ich davon stapfe, die Tür zuknalle und dann einfach mal für mich bin, ist eigentlich eine konstruktive Art und Weise für dieses Alter, um damit umzugehen. Und das wird ihnen ganz oft genommen, weil ihnen verboten wird, Türen zuzuschlagen. Ja, ich weiß, könnte kaputt gehen. Wie oft passiert es tatsächlich? Aber ja, mag ein Aspekt sein. Oder weil es den Eltern einfach unangenehm ist oder sie das als Respektlosigkeit erachten. Aber grundsätzlich Tür zuschlagen, super Geschichte. Ja.
Singen ist auch super. Tanzen, Musik aufdrehen, das raussingen, raustanzen, rausbewegen. Also das sind alles so Kanäle, die gut, also da gibt es auch ganz viel, da machen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu den Kanälen, die es da gibt, aber da könnt ihr euch auch ganz viel belesen. Es gibt Kartensets mit Ideen, ja, Grimassen vorm Spiegel machen und so weiter. Und was ich vorher noch sagen wollte, dass bei der wenn die Kinder älter werden, also wenn sie dann in die Wackelzahnpubertät kommen, im Schulalter sind, in die Pubertät kommen, dann braucht es auch unter Umständen eine andere Form der Begleitung. Also bei meiner jetzt 6-Jährigen sitze ich nicht unbedingt daneben, wenn sie da jetzt die ganze Zeit wütend ist und spiegel ihr und sagt, du bist wütend, weil das macht sie noch wütender. Logischerweise würde uns auch wütend machen. Da braucht es dann eine andere Form. Da empfehle ich euch unsere Wackelzahnpubertät-Folge, weil da gehen wir dann eben ganz genau darauf ein, auch wie da starke Gefühle begleitet werden können. Das ist vielleicht auch noch wichtig, weil sonst nimmt man sich das mit und denkt, das muss ich jetzt bei meinem 12-jährigen Kind auch noch machen, dass ich daneben sitze und sage, ja, ich sehe, du bist wütend und ich verstehe dich und das so. Und ja, genau. Ein, was wäre mir jetzt noch wichtig zum Abschluss dieser Folge, dass wir einmal hinschauen, wie die Wut entsteht, weil es hier auch wichtig sein kann, einmal auch hinter den Vorhang zu schauen. Und zwar, Wut entsteht einerseits aus so Dingen wie, ich fühle mich ohnmächtig zum Beispiel, ich möchte irgendwo dazugehören, ich werde ausgeschlossen. Also da haben wir ja schon gesagt, das ist so eine Schutzemotion, auch eine Grenzemotion. Da latscht mir jemand über meine Grenze drüber, da macht jemand etwas, was ich nicht will, da macht jemand etwas mit mir, was ich nicht will. Da wird jetzt schon auch noch einmal klar, warum Wut so wichtig ist und so gesund ist auch. Und in ganz, 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 ganz vielen, in den allermeisten Fällen ist Wut also nicht nur gesund, sondern auch total normal, entwicklungsnormativ. Es gibt aber auch die Fälle, und deswegen baue ich jetzt diesen Bogen einfach, um es auch einmal zu erwähnen, wenn mein Kind sehr, sehr, sehr wütend ist oder auffallend viel wütend ist, viel wütender, als es vielleicht vor einem halben Jahr war, oder ich irgendwie das Gefühl habe, da ist noch mehr dahinter, wir haben da glaube ich, oft so eine Intuition auch, dann kann es auch wirklich Sinn machen, da mal dahinter zu schauen, was löst denn die Wut aus? Weil Wut entsteht auch immer aus einem unerfüllten Bedürfnis. Und das kann jetzt etwas sein, was halt jetzt im Moment ist. Ne? Jetzt gerade habe ich ein unerfülltes Bedürfnis nach Autonomie, weil ich möchte mir die Jacke selber anziehen und deswegen werde ich wütend. Ja, ist vollkommen natürlich, also absolut normal. Es kann aber auch sowas sein wie, mir fehlt die Autonomie generell im Familienleben. Ich werde generell zu wenig gesehen, zu wenig ernst genommen. Ich fühle mich generell ausgeschlossen. Ich bin generell überfordert. Mir fehlt generell die Verbindung. Mir fehlt die Sicherheit. Das ist auch ja auch oft etwas Sicherheit. Ne? Mir fehlen vielleicht auch Grenzen, die meine Bezugspersonen nicht aufzeigen, obwohl sie drüber sind. Also dass man hier auch durchaus die Wut auch als Signal sehen kann, einmal auf diese Bedürfnisebene auch zu schauen, stimmt etwas sozusagen im großen Rahmen nicht? Gibt es da irgendetwas, was bei uns in der Familiendynamik nicht passt? Weil Wut kann eben auch auf so etwas hindeuten. Kinder sind auch ganz oft so Symptomträger und zeigen dann mit Wut auch, dass etwas generell in der Familie nicht passt. Das sind, wie gesagt, die Ausnahmen, aber es gibt sie. Und ich finde es ganz wichtig, auch da einmal hinzuverweisen, dass die Wut uns auch so etwas zeigen kann, dass es dem Kind vielleicht gerade in der Familie nicht so gut geht, dass dem Kind etwas fehlt.
Genau, weil das und vor allem die Verhaltensweisen, die damit einhergehen, die Sprache des Kindes sind, ja, weil es noch nicht so tief blicken kann. Auch Aggression oder die Wutauslebung kann quasi eine destruktive Wirksamkeit sein,
ja,
die anstatt der konstruktiven Wirksamkeit sich zeigt, weil ich eben anders nicht wirksam werden kann. Kann auch ein Druck sein, der möchte ich jetzt noch dazufügen zu deiner Liste, auch der Druck vielleicht, weil ich im Schulischen zu viele Aufgaben habe oder weil mir das alles zu viel ist und ich, ja, mich ohnmächtig fühle und dem so ausgeliefert bin. Also da kann schon auch etwas dahinter stecken, ja, wo wir eher schauen müssen, was gibt es dafür für Stellschräubchen beziehungsweise auch Möglichkeiten, wirksam zu werden, damit ich eben nicht destruktiv durch meine Aggressionen wirksam werden,
ja, muss. Wie so ein Teekessel, ne, wo so viel Druck drauf ist. Mhm. Und der Druck, das kann jetzt eben sein Schule, das kann auch sein Druck, den die Eltern unbewusst ausüben, Druck, der irgendwie anders entsteht, Überforderung, zu viel kooperieren müssen, wenn die Kinder so viel kooperieren und sich immer hinten anstellen, und dieser Teekessel geht dann irgendwann über. Und jetzt stellt euch mal vor, und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir heute die Folge machen, stellt euch vor, dass so viel Druck in dem Kessel und so viel Anforderung und Überforderung und ich fühle mich vielleicht nicht richtig, wie ich bin und ich schaffe das alles nicht und dann explodiere ich und dann werde ich auch noch geschimpft oder bestraft für das, dass ich jetzt explodiert bin. Also das ist dann, wird dann oft so ein Teufelskreis auch, das wird immer schlimmer und schlimmer oder irgendwann traue ich mich vielleicht nicht mehr, die Wut nach außen zu zeigen und dann zeige ich sie an mir, also tue mir selber weh zum Beispiel, vielleicht noch so, dass es ja keiner sieht, weil Wut ist ja trotzdem immer da, auch wenn ich sie nicht mehr zeige, ist die Wut in mir ja trotzdem irgendwo ein Teil und ist vorhanden und muss auf irgendetwas umgelenkt oder umgerichtet werden. Wut ist nicht einfach weg, nur weil wir sie nicht da sein lassen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, eben das Kind in der Wut nicht zu beschämen, nicht zu beschuldigen. Ich meine, normalisieren wir bitte auch, dass es uns nicht immer gelingt, dass wir auch an unsere Grenzen kommen. Das möchte ich, also das ist sowieso bei uns, glaube ich, immer klar. Es geht nie darum, es geht nicht darum, es perfekt oder immer richtig zu machen. Es geht einfach darum, es achtsam zu machen, darum zu wissen. Und wenn ich jetzt gerade selber sozusagen in Wut geraten bin, weil ich mich so ohnmächtig gefühlt habe, das dann nachher auch bei meinem Kind so zu benennen und so einzuordnen, zu sagen, es hat nichts mit deinem Gefühl zu tun, sondern in mir ist jetzt etwas passiert oder ich konnte jetzt auch selber. Das ist ja auch etwas, wo Kinder wieder profitieren. Das erlebe ich bei meinen Töchtern so, wenn ich dann sage, jetzt konnte ich mich gerade nicht beruhigen, jetzt konnte ich das gerade nicht in Ruhe machen, sondern jetzt musste ich gerade mal schreien, dass sie auch so richtig wie erleichtert sind. So, ja, das passiert der Mama auch oder das passiert dem Papa auch. Das ist ja auch ein gutes Gefühl. Es geht uns ja im Endeffekt allen gleich. Und wenn wir da einfach einen achtsamen Umgang damit entwickeln, uns entschuldigen, ist ein schwieriges Wort, weil wer enthebt mich aus meiner Schuld oder um Verzeihung bitten und das ein bisschen einordnen, das Gespräch suchen, um das geht es doch eigentlich.
Genau. Ja, um dann gemeinsam an der Wut zu wachsen,
ja,
die da sein darf und die einfach manchmal mehr, manchmal weniger brodelt. So wie ein Vulkan, der ab und an mal ausbricht oder vielleicht auch ausbrechen muss, wenn es da so stark brodelt. Aber wichtig ist, dass ich auf jeden Fall mich mal damit auseinandersetze, weil Vulkane sind ganz faszinierend und unsere Wut ist das auch.
Ja, und ich finde das gemeinsame Wachsen sowieso schön, weil wir haben nicht gelernt, mit der Wut umzugehen in den meisten Fällen. Unser Kind kann es noch nicht. Das heißt, wie wunderschön ist dieses Wachstumsfeld, dass wir das gemeinsam erforschen können, gemeinsam schauen können, was tut uns gut, wenn die Wut da ist. Und Kinder lernen sowieso ein Modell, auch wie du das so schön auch geschildert hast mit dem Ausatmen. Ich stelle jetzt mal einfach diese These in den Raum, wenn wir gelernt hätten, mit unserer Wut gut umzugehen und einfach jedes Mal, wenn wir wütend werden, für uns unsere Kanäle nutzen, sei das jetzt atmen oder in die Körperwahrnehmung gehen oder singen, Opern, Arien, trällern, was auch immer, tanzen, dann würden uns die Kinder das auch abschauen und würden das auch machen. Das heißt, wir hätten dann gesamtgesellschaftlich gar nicht so ein Thema mit dieser kindlichen Wut, weil das einfach ein Teil wäre, der dazugehören würde und dann würden sie sich eh abschauen, wie sie damit umgehen. Also von daher finde ich es auch einfach ein schönes Bild, dass wir alle kollektiv daran wachsen dürfen, unsere Gefühle kennenlernen dürfen und spüren dürfen und auch lernen dürfen, mit diesen Gefühlen umzugehen und auch, dass die Kinder uns das immer wieder spiegeln, dass Wut dazugehört, dass man für sich einstehen darf, dass das ein wichtiges, ein gutes Gefühl ist.
Absolut. Und gerade jetzt an diesem Punkt, wo die Ferien nahen, werde ich das mitunter jetzt in den letzten Tagen nochmals begegnen. Es ist einfach viel Druck schon da, es ist genug, die Überforderung ist groß und viele dieser Untergrundgefühle und Emotionen zeigen sich dann durch wütende, kochende, brodelnde, ausbrechende Kinder. Ja, und auch der Sommer kann sehr herausfordernd sein und spannend sein, wenn Familien mehr Zeit miteinander verbringen, alles irgendwie anders ist, so schön es ist, kann dieses Anders auch dazu bringen, dass unsere Kinder uns auch mit ihrer Wut oder mit ihrer Aggression zeigen, puh, schön, aber ganz schön viel. Und ja, wie schön, dass wir auch da miteinander wachsen dürfen.
Ja, voll. Gut, ich danke dir, Patricia, für diese Folge. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr uns teilt, wenn ihr anderen von unserem Podcast erzählt, damit wir einfach ja, unsere Impulse da ganz weit raustragen können und ganz viele Eltern damit erreichen. Das hilft uns wirklich sehr. Auch das Kommentieren, wenn ihr den Podcast kommentiert, ist auch eine großartige Form der Unterstützung, weil das, sofern ich richtig informiert bin, den Algorithmus sozusagen stärkt und wir dann auch mehr vorgeschlagen werden. Also all das hilft uns sehr, dass wir unsere Gedanken und Impulse raus in die Welt tragen und das wollen wir. Wir wollen euch da draußen erreichen. Bis zum nächsten Mal, Patricia. Baba.
Baba.